Wir kehren heute Morgen wieder zurück zum Kolosserbrief, zum ersten Kapitel. Haben schon einiges gelesen und kommen nun zu den Versen 21 bis 23. Ich muss sagen, wir haben letzten Sonntagabend schon angefangen. Nicht viele waren dabei. Ich möchte diese Verse noch einmal vorlesen. 21 bis 23. Aber schau nochmal, vielleicht ist das gut, dass wir das so machen. Schau nochmal, wie der Apostel ab Vers 15 bis 20 das Werk Christi betont. Immer wieder das Pronomen er. Vers 15, schau mal, er is das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Vers 17, er is voor allem. 18, er is das Haupt des Leibes. 19, in ihm woont alle Fülle Gottes. Und 20, durch ihn wollte Gott alles mit sich verzöhnen. Also, Paulus redet hier van persoon und Werk Christi. Und er betonte, wie Martin Luther immer wieder gesagt hat, unsere Erlösung, unsere Rettung, liegt ganz und gar außerhalb von uns selbst. Wir haben kein einziges Mittel, um uns selbst zu retten. Die ganze Fülle, die wir für die Erlösung brauchen, finden wir nur in Jesus Christus. Und jetzt, Vers 21 bis 23, jetzt erklärt er uns, wie was Christus für uns getan hat, auf uns zutritt. Und so ändert sich das Pronomen. Nun redet er nicht mehr von Christus, der außerhalb von uns gewirkt hat, sondern von Christus, der gekommen ist, um in uns zu wirken, um uns zu sich zu brengen. Lesen wir ab Vers 21. Auch euch, sagt Paulus, die ihr einst Gott entfremdet waart, und feindlich gesinnt in bösen Werken, hat er jetzt verzöhnt durch seinen sterblichen Leib, durch seinen Tod, um euch heilig und makellos und untadelig vor ihm darzustellen. Wenn ihr nur bleibt im Glauben, gegründet und fest, und nicht weicht von der Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt, und das gepredigt ist allen Geschöpfen unter dem Himmel, sein Diener bin ich, Paulus, geworden. Und der Schlüssel, der das alles zusammenhält, ist natürlich diese Tatsache, dass Christus gekommen ist, um Versöhnung zu bringen. Und ja, wie gewaltig war das, hè, letzten Sonntag. Een Versöhnung van kosmischen Ausmaß. Vers 20, Gottes Plan war es, alle Dinge mit sich selbst zu versöhnen. Stell dich vor, alles. Also was ganz Großes, was für ein Plan. Aber dann geht er in diesen Versen zum kleinen Bereich übrig. Ich werde fast mal sagen, zum lokalen Bereich. Zu den einzelnen Personen da in Kolosse. Was Christus für die ganze Kosmos getan hat, bietet er nun euch Kolosser an, durch die Verkündigung des Evangeliums. Die Welt, die entfremdet war, ist in Christus versöhnt worden, aber auch ihr, Kolosser. Ihr wart einst von Gott entfremdet und seid nun auch mit ihm versöhnt worden. Und zwar, wie wir letzten Sonntag gesehen haben, durch den Leib Christi, durch seinen Tod am Kreuz. Eigentlich sagte Paulus hier fünf Dinge. Und in gewisser Weise fasste damit das ganze Evangelium auf dich und mich zusammen. In diesen fünf Dingen. Zuerst beschreibt er unsere frühere Situation. Einst wart ihr miteinander von Gott entfremdet und diese Feindschaft hatte ihren Sitz in eurem Denken. Ihr wart in eurem Denken Gott feindlich gesinnt. Das war eure frühere Situation. Vergesst das nicht. Aber jetzt, zweiter Punkt. Jetzt dürft ihr, und das ist Gottes Gnade, es ist durch Gottes Gnade, etwas ganz Besonderes genießen. Der Heilige Geist hat euch zu Jesus gezogen. Und mit ihm dürft ihr nun die Versöhnung genießen. Gott ist wieder gut zu dir. Gott ist wieder gut zu dir. Und vor dem Hintergrund dieser zwei, unsere frühere Entfremdung und unsere heutige Versöhnung, führt Paulus uns zum dritten Schritt. Denn Gott hat mit dieser Versöhnung noch was anderes vor Augen. Es ist Gottes Absicht, sagt er in Vers 22, euch heilig und makellos und untadelig vor sein Angesicht zu stellen. Was für eine Zukunft. Stell dir das vor. Aber das hat, vierter Punkt, eine wesentliche Voraussetzung. Nicht vergessen, dass ihr euch einmal heilig vor Gott präsentieren könnt, das wird passieren, wenn ihr in eurem Glauben fest bleibt und nicht von der Hoffnung abweicht, die euch im Evangelium gegeben ist. Und weil, wie wir schon erfahren haben, weil diese Christen in Kolosse einem anderen Evangelium zum Opfer gefallen waren und nicht das authentische Evangelium, gibt Paulus ihnen eine apostolische Bestätigung. Meine Lieben, das Evangelium, das ihr gehört habt, das ist das einzige, das wahre Evangelium. Und so geht er die fünf Punkte durch, die uns beschäftigen. Die ersten zwei haben wir letzten Sonntag bedacht, kannst du gerne nochmal downloaden auf dem Homepage, Sonntagabend. Die Punkte 3, 4 und 5, die nehmen wir jetzt. Zunächst einmal die, ja, ein bisschen spezielle Sprache, die Paulus hier verwendet. Wir werden uns heilig, makellos und untadelig voor Gottes Angesicht stellen. Woher hat er das? Diese Sprache. Ik vermoed aus zwei verschiedenen Quellen. Dat zich heilig darbieten für Gott, dat gehört in Paulus' Welt entweder zur Welt des Tempels, zur Darbetung eines Opfers, oder zur Welt des Gerichts. Zu einem Rechtsfall vor einem Richter. Und ich finde diese beiden Bilder sehr hilfreich. Sie machen ganz klar, was er im Sinn hat. Denn was sagt er damit? Dass Gott uns in Jesus mit sich versöhnt hat, damit wir uns ihm heilig präsentieren, wie ein Priester ein Opfer auf dem Altar, heilig und makellos. Wir sind zur Gemeinschaft mit Jesus berufen, eine wunderbare Beziehung. Damit wir nicht länger Feinde Gottes sind, sondern aus ihm ohne Vorbehalt uns ihm ohne Vorbehalt hingeben können. Das ist es, warum Gott kämpft immer gegen die Feindschaft zwischen sich und uns. Es geht nicht darum, dass wir einfach wieder, jetzt sind wir gerettet und dann gehen wir wieder zum alten Leben zurück, sondern dass wir uns vom ganzen Herzen uns hingeben. Damit wir, wenn wir am Ende vor ihm stehen, ohne den geringsten Vorbehalt in unser Leben präsentieren können. Und auch das andere. Paulus konnte auch das andere Bild vor Augen haben. Und ich vermute, er hat eigentlich beides im Sinn. Auch das Bild eines Anwalts, der einen Fall vor einem Richter vertritt. Und dann ist die Vorstellung, dass wir, wenn wir vor dem Richter der ganzen Welt stehen, dass wir da eine wasserdichte Verteidigung vorbringen können. Paulus deutet das vielleicht an, als er sagt, dass wir da tadellos, also ohne Anklage, stehen werden. Es ist schon interessant, wenn du die Briefe des Apostels liest, dass Paulus, wenn er das Evangelium auslegt, in jedem einzelnen Brief, den wir von ihm haben, uns immer wieder von unserer heutigen Erfahrung zu unserer zukünftigen Stellung vor dem Richterstuhl des allmächtigen Vaters führt. Und dann sagt, das Herrliche am Evangelium, meine Liebe, das Herrliche ist nicht nur, dass du jetzt Frieden mit Gott kriegst, sondern dass es dir befähigt, am letzten Tag vor ihm zu stehen und ihm in die Augen zu schauen und zu wissen, jetzt muss ich nicht blinzeln, ich muss nicht zittern, weil er das gewollt hat, mir dahin zu bringen, dass ich vor ihm stehen kann. Und hast du es bemerkt, wie Paulus das betont? Er sagt, das ist Gottes Plan, euch heilig vor sein Angesicht zu stellen. Heil dich, mich, vor sein Angesicht. Das ist es, was Gottes Gnade für uns und in uns tut. Am Ende werden wir von diesem prüfenden Blick stehen können. Den prüfenden Blick Gottes. Und nicht zurückweichen. denn durch Gnade wieder uns dort heilig, makellos, untadelig darstellen. Und ich meine heilig in dem Sinne, dass wir ihm ganz gehören. Und wenn wir fragen, heilig, was ist das eigentlich? Was bedeutet heilig? Dann gibt es unterschiedliche Antworten, auch in der Bibel. Aber eine der wesentlichen ist, dass Gott sagt, das gehört mir und niemand anders. Das ist für mich reserviert. Ich habe ein heiliges Volk, es ist mein Volk. Wenn man etwas reserviert, legt man es beiseite und sagt, das ist nicht für einen anderen. Ich habe ein Hotelzimmer reserviert, dann kann nicht ein anderer sagen, ich möchte diesen Zimmer. Das gehört mir. Und wenn Gott in unser Leben kommt und uns wirklich durch seinen Heiligen Geist heiligt, dann sagt er damit, niemand sonst darf das haben. Du gehörst mir. Du bist für mich reserviert. Und das sagt Paulus, wird er öffentlich bekannt machen. Am letzten Tag wird er das, was er im Inneren schon getan hat, nach außen kehren. Es war verborgen, was Gottes Gnade an mir getan hat. Und manchmal sehe ich es selbst auch wieder nicht. Aber es wird für alle sichtbar. Und Wahnsinn, du wirst vor ihm stehen. Und über dein Leben wird geschrieben stehen, für ihn reserviert. Makellos. Bitte denk daran. Ohne Makel. Niemand kann euch anklagen. Ja, vielleicht ist das schon das Schönste von allem. Weil, meine Lieben, ist es nicht so, wenn wir ein wenig im Glauben wachsen, das ist manchmal mit jungen Christen, dass sie mir sagen, habe ich gedacht, ich bin jetzt ein Christen und dann wird alles schön, aber ich spüre immer mehr Sünde. Die inneren Mechanismen der Sünde in mir werden mehr und mehr aufgedeckt. Sodass ich manchmal verzweifle. Wir lesen die Bibel und Gott sagt uns immer mehr von uns selbst. Wir entdecken, wie tief die Sünde in unserem Leben verwurzelt ist. Nicht nur in unsere Schwächen, sogar in unsere Stärken. Sind wir nicht entsetzt über das, was wir sehen, wenn wir uns selbst immer wieder entdecken, wenn wir wachsen im Glauben, wachsen im Gnade? Es ist doch völlig unmöglich, dass wir jemals frei sein könnten von diesem anklagenden Finger, der sagt, Sünder, Sünder, Sünder. Aber was lese ich hier? Dass es seine Absicht ist, wenn er uns schließlich vor die Majestät des Heiligen Gottes stellt, dass kein Mann, keine Frau, kein Kind, kein Engel und kein einziger Erzengel mit dem Finger oder dem Flügel weisen kann. Sünder. Erstaunlich, oder? Dazu eine Frage. Eine Frage. Willkommen, Massimo, Maria, setze dich bitte. Eine Frage, ich komme mit einer Frage und einer Bemerkung. Interessant, die Frage wurde mir tatsächlich zum letzten Abendpredigt gestellt. Jemand hat es gehört auf den Homepage. Und ich habe mich riesen gefreut über diese Frage. Viel darüber nachgedacht. Und mit Freunden auch, Holländer, de letzte Woche die bei mir waren, drei Freunde, auch mit meinen Freunden darüber gesprochen. Ein junger Gläubiger fragte mich, wie kann es sein, dass wir, auch wenn wir wachsen in Heiligung, aber bis zu unserem Tod immer noch voller Sünden sind, dann wenn wir sterben, plötzlich völlig heilig werden. Wie kann das sein? Interessante vraag, oder? Und ich vermute, die Antwort lautet etwa so. Ich erzähle das via einem Beispiel. Kennen wir alle. Du hast dich verletzt. Hast du dich schon mal verletzt, Massimo?
Ich glaube schon, hè? Ja.
Hast eine Wunde bekommen. Deine Mama, die versucht das mit einem Pflaster zu versorgen, damit es heilen kann. Das Pflaster liegt so irgendwie auf die Hand oder das aufgeschürfte Knie geklebt. Die meisten von uns erinnern sich da. Wie war das damals? Mutter sagte, hier ist die Pflaster, warten nur 3 Tage. Wir warten 2 Tage und fingen an zu kratzen. Vielleicht schon 1,5 Tag, vielleicht schon nach 1 Tag. Und dann haben wir gedacht, wenn wir jetzt abziehen, da werden einige Haare mit rausgerissen. Das wird wehtun. Und dann kam der Moment, Mutter kam herbei, nahm ein Ende und riss es ab. Riss es ab. Und vor einem Moment hattest du unerträgliche Schmerzen. Und dann hast du auf das Knie geschaut und es war geheilt. Wunderbar. Siehst du? Das ist es, was der Tod bedeutet für einen Christ. Es ist nicht schmerzfrei. Ich weiß, das gibt ganz wunderbare romantische Vorstellungen von Sterben von einem Christen, aber ich habe auch Biografien gelesen von echten Christen und erfahren, wie Christen in ihren letzten Tagen schwere Kämpfe durchstehen müssen. Aber es ist nur das Pflaster. Das Pflaster, das abgezogen wird. Wie kaltes Wasser im Gesicht, wenn dich jemand morgens weckt. Einen kurzen, heftigen Schock. Aber du schaust auf. Siehst sein Gesicht und es ist morgen. Morgen. Und du bist rein. Und es gibt im ganzen Universum keinen anklagenden Finger mehr, die auf dich zeigt und sagt, Sünder. Denn sein Werk ist in dir vollendet. Das war die Frage. Jetzt der Kommentar. Weißt du auch, welche Gedanken die Christen damals im Kopf hatten? Einige von ihnen freuten sich, sag ich mal, rechteten mit dem furchtbaren Tag, an dem sie vor dem Kaiser stehen und mit dem Daumen nach unten gezeigt und den Löwen vorgeworfen wurden. Aber sie konnten das ertragen. Weil sie wussten von einem weit größeren Tag, den Tag, an dem sie makellos vor dem Herrn stehen würden und er ihnen geben würde, was Paulus an anderer Stelle die Krone der Gerechtigkeit nennt. Und wenn ich mich nicht irre, meine Lieben, denken wir viel zu wenig darüber nach. Und das ist, wie C.S. Lewis einmal briljant gesagt hat, der Grund, warum wir so wenig Einfluss auf diese Welt haben. Nicht, weil wir zu himmlisch gesinnt sind, um für die Welt von Nutzen zu sein, sondern weil wir zu sehr auf die Welt fixiert sind, um für den Himmel von Nutzen zu sein. Und Paulus fragt den Gläubigen immer wieder, was ist der Weg, um Prüfungen, um Schwierigkeiten als Gläubiger auch wirklich zu ertragen. Dies ist der Weg. Zu erkennen, dass die Bestimmung, für die du versöhnt worden bist, eine Bestimmung ist, in der du Gott ins Gesicht schauen kannst. Und keine Seele im Himmel mit dem Finger auf euch zeigen und sagen kann, er sollte hier nicht sein. Sie sollte hier nicht sein. Daarom gibt es diese toekomstige presentatie. Und nicht nur das. Schau mal, wie deutlich Paulus sagt, dass es eine wesentliche Voraussetzung dafür gibt, dass diese Darstellung so auch stattfinden soll. Vers 23. Hast du es gelesen? 23? Wenn ihr nur bleibt im Glauben, gegründet und fest, und nicht weicht von der Hoffnung, die euch im Evangelium gegeben ist. Was sagt er hier? Will er jetzt, nachdem er uns diese wunderbare Aussicht vor Augen geführt hat, will er jetzt sagen, du kannst ein wahrer Gläubiger sein und all das dennoch verlieren? Ist das, was er meint? Nein. Paulus leugnet hier nicht die Gewissheit der Gläubigen. Paulus sagt nicht, ich bezweifle, dass eure Erlösung Bestand haben wird, sondern eure Erlösung ist euch nur durch den Glauben gesichert. Und der Beweis dafür, dass ich Christus durch den Glauben ergriffen habe und dass mein Glaube echt ist, das Beweis besteht darin, dass ich Christus bleibend durch den Glauben ergreife und bleibend danach strebe, ihn zu lieben und ihm zu dienen. Vielleicht noch mal ein Beispiel. Beispiel kommt von der letzten Woche. Wenn ich mit dem Zug von Linz zurück nach Haus fahre und nur eine Minute habe, die Treppe am Bahnhof hinaufzugehen, bevor der Zug abfährt, und ich springe drauf und ich will nach Kematen, setze mich, aber erinnere mich sofort daran, nicht alle halten in Kematen an. Und die Zugbegleiterin kommt vorbei, ich stehe auf und frage, bringt mich dieser nach Kematen? Denn vielleicht hält er nur hier in Neuhof. Und was sagt sie, diese Zugbegleiterin? Irgendwo in Linz darauf trainiert, scharfe Antworten zu geben. Sie sagt, er bringt dich nach Kematen, solange du sitzen bleibst, wo du sitzt. Wenn du aussteigst, bringt er daarna nicht. Aber wenn du nach Kematen willst, bitte sitzen bleiben. Genau das ist es, was Paulus sagt. Er sagt, wir werden gerettet durch den Glauben. Aber es gibt keine Gewissheit für jemanden, der sagt, sag mir, wie ich mir meine Rettung sicher sein kann, ohne zu glauben. Denn ich weiß nicht, ob ich immer so echt glauben kann. Der einzige Weg, gerettet zu werden, ist der Glaube. Und wenn der einzige Weg der Glaube ist, gibt es keine Erlösung, wenn keine Glaube da ist. Daarom sagt er, all dies gehört dir, wenn du nur im Glauben bleibst. Und was passiert, wenn du im Glauben bleibst? Drei wunderbare Dinge. Schau mal. Erstens, ihr werdet gegründet und gefestigt werden. Und gegründet, da gibt es die Idee von einem Fundament. Das Gleiche sagt er ein bisschen weiter in Kapitel 2, Vers 6. So wie ihr nun Christus angenommen habt, so lebt auch in ihm, verwurzelt in Christus. Also wenn ihr Christus in Glauben annimmt und in diesem Glauben weitergeht, was passiert ist, dass euer Glaube wie ein Baum Wurzeln schlägt. Wie ein Baum. Und je mehr Wurzeln du durch den Glauben in Christus bekommst, desto stärker wirst du sein. Und dann sagt er, ihr werdet nicht nur in ihm verwurzelt sein oder ein Fundament in Christus haben, sondern darüber hinaus, du wirst auch fest sein. Und die Idee ist sowas wie einen festen Platz zu haben. Die Fähigkeit, sitzen zu bleiben, wenn es stürmisch wird. Doch sitzen bleiben. War vielleicht hier jemand schon einmal beim Rodeo-Event in Linz? Moet ik natuurlijk die jonge Leute ansehen. Beim Rodeo-Event. Hast du ein Idee von einem Rodeo-Event? Mit diesen Männern auf den buckligen Pferden, die im Sattel bleiben. Das ist die Vorstellung, die Paulus hier benutzt. Er sagt, meine Lieben, der Glaube, der macht es möglich, im Sattel zu bleiben, wenn das Leben unter euch ein buckliges Pferd wird. Nicht wegen der Stärke deines Glaubens, sondern wegen der Stärke dessen, in dem du glaubst. Der hält dich im Sattel. Jesus. Jesus. Jesus Christus. Und dann verwendet er noch einen Begriff. Ja, es ist wirklich ein ganz voller volle Text. Ich verstehe nicht, warum es manche Prediger gibt, die so 15 Versen hier in diesem Kapitel in einmal predigen. Es ist so reich. Aber das ist für diesen Kolosser hochinteressant. Er sagt, wenn ihr in eurem Glauben bleibt, eure Wurzeln fest in Christus verankert, werdet ihr nicht durch die Umstände von Christus abgeworfen. Und nicht, buchstäblich, nicht von der Hoffnung wegbewegt. Nicht erschüttert. Das ist interessant, nicht wegbewegt. Hat wahrscheinlich damit zu tun, dass das Lykostal, in dem Kolosse lag, eine Erdbebenregion war. Und tatsächlich wurde kurz bevor oder kurz nachdem Paulus den Brief schrieb, das gesamte Tal von einem Erdbeben erschüttert. Und Paulus sagt ihnen, entweder unter der Führung des Heiligen Geistes, bevor es geschah, dann ist es prophetisch, oder nachdem es passiert war, dass zolange ihr Glaube an Jesus festhält, nicht einmal ein Erdbeben euch erschüttern oder entwurzeln kann. Vor 33 Jahren, also 1992, erinnere ich mich, dass ich mitten in der Nacht aufwachte. Ich war damals noch in Hilversum. Stel je voor, in Hilversum. Und ich hatte das Gefühl, dass es gebebt hatte. Seltsam, in die Niederlanden. Hast du es vielleicht auch noch in Erinnerung? Ja, vor 33 Jahren. Und ich hörte, wie die Kleiderschrank wackelte. Mein Bett bewegte. Seltsam, mein Bett bewegte. Een ander mijn vrienden bevond zich in Roermond, een stad in Zuiden, rief mich an und sagte, Jan, alles wackelt hier. Sogar de Dom in Köln war beschädigt. So kann dein Leben sein. Du gerätst in eine Situation, in der nichts mehr verlässlich scheint. All die Dinge, die Sicherheit gaven, alles scheint zu verschieben. Aber Paulus sagt, Christus verschiebt sich nicht. Wir werden nicht wegbewegt von der Hoffnung im Evangelium. En ik herinner mich, wie es im Hebräerbrief steht. Da heißt es, Christus im Himmel, Christus ist meine Hoffnung. Und das ist mein sicherer, fester Anker. Ein wunderbares Bild. Das Bild von einem Boot im Sturm. Wie kann das Boot in einem Sturm sicher sein? Es ist sturmsicher, weil sein Anker im Meeresboden verankert ist. Und Paulus sagt, das Gleiche gilt für jeder Christ. Er oder sie mag hin und wieder geworfen werden, aber er oder sie wird nicht verloren gehen. Vorausgesetzt, wir bleiben im Glauben. Genau. Was schreibt Paulus, was schreibt Petrus, meine ich? Eerste brief. We hebben dieses herrliche erbe. God hält es im Himmel bereit für uns. Nou ja, sagst du toll, dass es im Himmel aufbewahrt wird, aber meine Frage ist, wie komme ich überhaupt im Himmel? Antwort. Es ist für uns reserviert, die wir durch Gott dafür bewahrt werden, durch den Glauben. Sola fide. Immer wieder kommt er darauf zurück. Man kann nicht aus dem Glauben herausspringen und sagen, wie kann ich gerettet werden ohne Glauben? Antwort, kannst du nicht. Wie kann ich gewiss sein, wenn ich kein Glauben habe? Kannst du nicht. Und so betont er die Segnungen, die der Glaube bringt. Du bist fest gegründet. Und gleichzeitig fordert er uns heraus, im Glauben weiterzumachen. Den Glauben auf die Hoffnung zu richten, die Christus ist. Schau nirgendwo anders, sagt er. Nirgendwo anders hin. Nur auf Jesus. Und dann betont er im letzten Vers mit einer apostolischen Beglaubigung, was er hier lehrt. Und damit enden wir. Weißt du es noch? Es gab damals Konkurrenz. Das ist mit dem Evangelium in Oberösterreich auch. Es gibt in der Evangeliumsverkündigung Konkurrenz. Und in Kolosse traten Lehrer auf, die sagten, Ihr habt diese Botschaft von Epaphras erhalten, nicht wahr? Gut, hat er von Paulus bekommen. War okay. Aber da war noch nicht das Wahre. Es gibt noch was Besseres. Und meine Liebe, wenn auch heute jemand kommt und sagt, ja, ihr redet viel vom Wort Gottes, aber gibt es nicht noch ein bisschen mehr? Wie reagiert ihr dann? Wenn ich zurückdenke in den letzten 40 Jahren, schon alle paar Jahre kam jemand zu uns, die sagte, ich habe was Besseres. Ihr habt das alte Evangelium wirklich? Ich habe was Besseres. Woher wissen wir dann, was das wahr ist? Woher? Paulus möchte die Kolosser ermutigen. Paulus sagt, das Evangelium, das ihr durch die Predigt von Epaphras gehört habt, das ist das Wahre. Und er bestätigt es, indem er sagt, es ist das Evangelium, erstens, das ihr gehört habt, zweitens, dat allen geschöpfen onder den hemel verkündigd worden is. En drittens, ik, Paulus, stehe in ihrem dienst. Also drei Möglichkeiten, om dat ware evangelium van falschen te unterscheiden. Die eerste is, du hast gehört. Nou ja, er meint natuurlijk meer als nur, du hast einmal gehört. Viele mensen hören dat evangelium, ohne zu glauben. Oder? Habt ihr nicht alle die Erfahrung? Was er meint, ist die Wirkung, die das Evangelium hatte, als sie es hörten. Wenn ich einmal, ich sehe dich im Gesicht und ich sage, ich höre dich, dann meine ich viel mehr als das Geräusch in mein Ohr dringt. Dann meine ich, ich verstehe. Ich nehme auf, was du sagst. Sieht vielleicht nicht so aus. Aber ich vertraue dir. Und genau das sagt Paulus. Er verweist auf die radikale Veränderung, die das Evangelium in Kolosse bewirkt hat, als sie es hörten. Früher war ich blind, jetzt sehe ich. Amazing grace, sagt der Blinde. Das Evangelium hat seinen Beweis darin, dass sie dadurch bekehrt wurden. Het is zo'n interessant als mensen die met een besseren evangelium komen. Is dat euch schon aufgefallen? Leute die zeggen, ik heb een besser evangelium. Dat sie die mensen immer niet zum rettende geloven aan Jezus Christus führen. Sondern dat sie kosmetische aanpassingen aanbieden. Een authentisches evangelium wekt tote zünder auf. Und zegt neues Leben. Aber ein unechtes Evangelium. Das Beste, was es tun kann, ist an einem neuen Leben herumzubasteln. Fast hatte ich gesagt, herumzudoktern. Also, ihre eigene Erfahrung bezeugte die Echtheit des Evangeliums, das sie gehört haben. Und das Zweite ist folgendes. Dies ist das Evangelium, sagt er, das allen Geschöpfen unter den Himmel gepredigt worden ist. Was meint ihr? Ich denke einfach, die Tatsache, dass dies das Evangelium ist, dass die Apostel in kurzer Zeit über die ganze Welt verbreitet haben. Das war wirklich der Fall. Hast du das schon bedacht? Das Evangelium war schon weltweit in kurzer Zeit gebracht. Diese 11 Männer, plus Paulus, sie haben die antike Welt einfach überschwemmt mit dem Evangelium. Es war unglaublich, dass ein Mann namens Thomas, der Apostel Thomas, der in Palästina geboren wurde, ziemlich sicher in Indien gelandet ist und dort das Evangelium so wirkungsvoll verkündete, dass es in ganz Indien eine christliche Kirche gibt, die nach ihm benannt ist. Die Mar Thomas Kirche. Nur 11 Männer. Und dieser weitere Mann Paulus. Und das Evangelium wurde überall verkündet. Verstehst du? Die Echtheit des Evangeliums erkennen wir daran, dass es mit der apostolischen Lehre, die Lehre der Aposteln, übereinstimmt. Die uns im Neuen Testament gegeben ist. Das stellt uns in der Lage, zwischen wahr und falsch zu unterscheiden. Und das ist ganz, ganz wichtig. In ganz Europa ist das ganz, ganz wichtig. Meine Liebe, verbringt nicht eure ganze Zeit damit, herauszufinden, was mit den Sekten nicht stimmt. Verbringe eure Zeit damit, herauszufinden im Neuen Testament, was richtig ist. Dann wirst du instinktiv erkennen, was an den Sekten falsch ist. Ich habe als Kind einmal mitbekommen, wie Bankangestellte lernen, gefälschte Banknoten zu erkennen. Wie haben sie das gelernt? Indem sie immer wieder echte Banknoten in den Händen hatten. Und das gleiche Prinzip gilt hier. Und dann sagt er die dritte Weg, wie man die authentische Botschaft erkennt, ist, dass man die Quelle erkennt, woher kommt es. Paulus selbst hatte Epaphras zum Glauben an Christus geführt. Und dieser Epaphras hat das Evangelium nach Kolosse gebracht. Was war die Quelle? Paulus. Oder? Paulus. Und Paulus war zelfs vom Evangelium beherrscht. Es had zijn leven veranderd. En dan is dat woord diakonos, dat woord voor diener, dat er hier verwendet, dat woord van dienst am Tisch. Also, wie zeigte zich die echtheid des Evangeliums in Paulus' leven? Durch seine Bereitschaft, Tischdiener zu werden, damit anderen es hören kann. Ich stelle mir dann so vor, Epaphras, dass er den Kolosser gefragt hat, wollt ihr wissen, wie ich Christ geworden bin? Na, ich traf diesen Mann namens Paulus und er war ganz anders als alle anderen. Er hat mir diese Botschaft gebracht. Aber es war nicht nur die Botschaft, die er gebracht hat. Er war hier jemand, der mir geduldig, sehr geduldig und voller Gnade den Tisch bediente. Ein Mann, der bereit war, den Platz des zweiten Dieners einzunehmen, damit ich die gute Nachricht hören konnte. Siehst du? Die Echtheit des Evangeliums liegt in der Veränderung in unserem eigenen Leben. Und in den Beweisen, die sich im Leben derer zeigen, die es uns gebracht haben. Dass das Evangelium wirklich tut, was es verspricht. Und darf ich annehmen, das gilt für uns alle? Dass wir hier, meine Lieben, dass wir durch das Zeugnis anderen dazu gebracht wurden, Jesus Christus zu suchen, auch wenn wir das damals nicht in Worte fassen konnten. Aber das ist es. Das hat uns angezogen. Und darum ist es für uns und unsere Gemeinde ganz wichtig, eine Gemeinschaft zu sein. Eine Gemeinschaft, die das Evangelium anschaulich macht. Und das ist eines der Privilegien, die wir haben. Eines der Privilegien, die Alessandro und ich und andere, die predigen, haben. Dass Leute, die hereinkommen und die Predigt zuhören, sich hier in der Gemeinde umsehen und sagen können, so sieht es also aus. Und eine der Tragödien vieler Gemeinden, wo das Evangelium treu und wahrhaftig gepredigt wird, ist, dass ein Außenstehender hineinkommen kann und alles nur ein Wirrwarr ist. Waar er niet zien kan wie het aussieht, wenn mensen veranderen. Pas auf, zo gehen wir auch selbst hinaus in die Welt. En vielleicht sind wir, vielleicht bin ich, vielleicht bist du, die einzige Bestätigung des Evangeliums, die jemand, der uns morgen begegnet, jemals sehen wird. Lasst uns daran beten, dass wir, wie wir jetzt daran erinnert worden sind, wirklich so sein werden, als Leute, die verändert werden durch das Evangelium. Amen. wollen wir beten und ich lade auch ein, miteinander Fürbitte zu tun. Ja, himmlischer Vater, es gibt ganz viel zu danken, im Großen und im Kleinen. Wir danken dir für dein Wort, für die herrliche Aussicht, die es uns bietet auf diesen gewaltigen Tag, der kommt, an dem wir Menschen von Sünde belastet, vielleicht Menschen, die sich fast überwältigt fühlen, einige unter uns, die diesen Tag fürchten, weil sie sich so niederträchtig und voller Sünde fühlen. Und wir können dich, Herr, nicht genug preisen, dass wir, weil Christus uns mit dir versöhnt hat, vor dir stehen können, tatsächlich in deiner Gegenwart, während du uns in deiner strahlenden Herrlichkeit ansiehst und nicht nur ohne Scham, sondern heilig, ohne Makel, ohne dass jemand noch eine Anklage gegen uns erhoben werden kann. O Herr, wenn Christus das für uns möglich gemacht hat, dann hilf uns, bitten wir, hilf uns immer fester und sicherer an ihn zu klammern und uns an der Wahrheit und der Kraft dieses Evangeliums zu erfreuen, das du uns gegeben hast. Ja, so bitten und so danken wir dir auch, dass Massimo geheilt geworden ist an seinen Ohren, dass die Operation Erfolg hat. Wir beten in Jesu Namen. Amen.